Wir alle haben schon davon gehört, dass Mikroplastik im Prinzip überall ist. Blöd ist es, wenn es in unseren Arterien ist. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir können jetzt ja mal was Lustiges erzählen. Und zwar so ein bisschen Backstage. Also jetzt nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer mal mit hinter die Bühne. Ich habe von einer Studie gehört über Mikroplastik im Körper. Und du hast dich sofort auf die Suche gemacht nach einer Mikroplastikstudie von diesem Jahr, also sehr aktuell. Mhm. Ich habe mich auch auf die Suche gemacht nach einer Studie über Mikroplastik in diesem Jahr. Und als wir vorhin dann irgendwie miteinander gesprochen haben, habe ich festgestellt, dass wir zwei ganz unterschiedliche Studien gefunden haben, die aber beide sich um Mikroplastik drehen.
Ja, ja, aber so erstaunlich ist es ja noch nicht. Also, dass das Thema Mikroplastik mittlerweile ein Thema ist, ist das eine. Und dass es durchaus 2 oder 20 oder 200 geben kann in den ersten 3 Monaten des Jahres 2024, kann schon so sein.
Okay, beide sind hoffentlich spannend. Von deiner kann ich es ja noch nicht sagen. Von meiner kann ich es total sagen. Ich habe herausgefunden, ich musste mir erstmal ein paar medizinische Fachbegriffe draufbringen. Ich habe herausgefunden, was eine Endarteriektomie ist. Genauer gesagt sogar eine Karotis-Endarteriektomie. Also eine Endarteriektomie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, da öffnet man wie auch immer eben eine Arterie und räumt das Zeug, was sie verstopft, Plack genannt, einfach raus. Und wenn das an der Halsschlagader gemacht wird, dann ist es eine Carotis-Endarteriektomie, weil Carotis nichts mit Karotin zu tun hat, wie ich erst dachte, sondern schlichtweg der lateinische Name für die Halsschlagader ist.
Ach, ihr Laien kommt immer auf so komische Gedanken. Entschuldigung.
Ja. Aber das drängte sich mir auf. Richtig, was ich erklärt habe oder rausgefunden habe?
Ja. Genau. Und das ist eben eine nicht so seltene Operation an der Halsschlagader. Dann, wenn man feststellt, dass die, aus welchen Gründen auch immer, mit Ultraschall feststellt, dass sie ganz stark verengt ist, dann kann man sie öffnen und säubern und wieder schließen. Klingt dramatisch, ist auch ein wenig dramatisch, aber es wird gemacht und das überlebt man auch.
Ja, also ich bin total begeistert, dass sowas überhaupt heute möglich ist. Und jetzt ist es so, die haben eben nach diesem Mikroplastik geforscht sozusagen. Die haben das Zeug, was sie rausgeschabt haben, die Plaque untersucht, haben geguckt, ist da Mikroplastik drin, speziell Polyethylen. Und ja, also sie haben 304 Patienten untersucht. 257 sind da noch dabei geblieben, auch mit den anschließenden Nachforschungen. Und ungefähr die Hälfte hatte tatsächlich von den Patienten, nämlich 150 Patienten, hatten Polyethylen in ihrer Halsschlagader. Von den 257, die auch beim Follow-up dabei waren und so weiter, sind das also sogar 58,4%. Das hatten also mehr Mikroplastik als kein Mikroplastik. Und dann hat man geschaut in den nächsten Jahren, wie geht's den Leuten? Speziell haben die irgendwie eine größere Gefäßgeschichte, also einen Herzinfarkt zum Beispiel zu beklagen. Da hat man rausgefunden, dass von denen, die Mikroplastik hatten, waren es eben 20, die solche Probleme hatten. Von den anderen waren es nur 8. So, und jetzt, das ist eine der ersten Studien, die versucht sozusagen einen Zusammenhang herzustellen zwischen Mikroplastik im Körper, speziell eben in der Ablagerung in Gefäßen und möglicherweise Infarkten, sicherlich dann auch Schlaganfällen und so weiter und so fort. Und es scheint also eine Tendenz zu geben, dass das die Situation nicht verbessert, das kann man schon mal ganz klar sagen. Aber ich finde es natürlich auch erstmal gruselig, dass die Leute eine zugesetzte Halsschlagader freiräumen und da Mikroplastik drin finden. Ich meine, man hätte sich denken können, weil das Zeug ist ja wirklich überall. Trotzdem ist es gruselig.
Ich würde dich jetzt gerne links außen überholen, wenn ich darf.
Kannst du total gerne machen.
Ja, ich würde jetzt fast umgekehrt sagen, ich bin fast ein wenig überrascht darüber, dass es so viele Leute gibt, in denen sie kein Mikroplastik gefunden haben. Es war ja nicht die Rede von der Menge. Es war ja nicht die Rede davon, dass sie so und so viel Gramm pro, weiß ich nicht was, pro Kubikzentimeter Material oder sowas gefunden haben, sondern es war ja überhaupt nur die Rede von Mikroplastik, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Richtig, ja.
Und da würde ich fast ja eher davon ausgehen oder gegangen sein, dass wir alle Mikroplastik im Körper anreichern. Nicht unbedingt in wahnsinnig riesiger Menge, aber dann schon doch anreichern. Wobei umgekehrt der Zusammenhang jetzt zwischen Mikroplastik oder eben größeren Mengen von Mikroplastik in diesen Plaques und später folgenden Gefäßerkrankungen, das ist natürlich schon interessant, weil wir über genau diese Zusammenhänge extrem wenig wissen.
Also übrigens, die Menge kann ich dir sagen, sie sagt mir nur nichts. Also es ist zwischen 20 und 25 Mikrogramm pro Milligramm Plaque. Also 20.000stel sozusagen dieser Plaque bestehen aus Polyethylen. 31 Patienten, also ungefähr 12%, hatten auch noch messbar PVC im Körper.
Ja, aber das Zeug ist ja eben überall in der Umwelt.
Ja.
Die Studien haben tatsächlich im gewissen Sinne miteinander zu tun. Wir kommen zu meiner gleich. Aber die Frage, die sich hier stellt, also Sie haben ja in den Karotiden eben Mikroplastik gefunden und gehen ja damit davon aus, dass dieses Mikroplastik auch an allen anderen Teilen des Blutgefäßes im Körper
klar
vorhanden ist.
Ja.
Und wenn man jetzt anfangen würde, Ursache und Wirkung zusammenzufügen, spekulativ allerdings, dann würde man natürlich glauben, dieses Mikroplastik macht irgendetwas im Blut. Also es könnte ja mitverantwortlich sein für die Plaquebildung und damit eben an anderen Stellen des Körpers eben auch für einen Herzinfarkt nach Plaquebildung.
Das ist übrigens natürlich das total Interessante, dass wir das überhaupt nicht wissen. Also ist es so, wenn man total gesund lebt und deswegen keine Plaque hat, bleiben dann vielleicht auch Mikroplastiken da einfach nicht dranhängen? Auch das wäre ja möglich zum Beispiel, ne?
Die umgekehrte Ursache-Wirkung-Beziehung, nee, ja.
Einfach erstmal, dass Mikroplastik schon die Situation verschlechtert, aber ob die Situation an sich gut oder schlecht ist, vielleicht viel mehr mit Sachen wie Ernährung, Sport und so weiter zu tun hat, ne? Aber natürlich, es könnte auch sein, dass wenn da so ein Mikroplastik im Blut schwimmt, dass dann viel eher Plaque dranhängen bleibt und sich Pfropfen bilden oder so. Ich denke mal, da sind wir noch ganz am Anfang, ne?
Da sind wir total am Anfang. Wobei man jetzt mal sagen muss, nur zur Idee, sagen wir mal. Also Mikro fängt bei einer Größe, einer Teilchengröße von 5 Millimetern an. 5 Millimeter ist ja relativ viel.
Ja, also wenn du ein 5 Millimeter Teilchen in deiner Halsschlagader hast,
das möchtest du nicht. Genau, das möchtest du ausdrücklich nicht. Das bleibt dann an der Stelle hängen, wo es eben gerade hängen bleibt. Und dahinter ist dann ein Problem. Aber die Mikroplastik geht auch viel kleiner. Und die allergrößte Menge von Mikroplastikteilen ist deutlich kleiner. Das heißt aber nicht, dass sie ungefährlicher sind. Insofern wäre es jetzt auch interessant zu wissen, von welchen Größen reden wir hier. Aber dass es diesen Zusammenhang gibt, warum es ihn gibt, wissen wir nicht. Nach meinen Informationen, dass es ihn gibt oder dass es zumindest den sehr begründeten Verdacht gibt, dass es da einen Zusammenhang gibt, der ist schon beunruhigend genug.
Ich habe mich erstmal gefragt, warum das Zeug überhaupt ins Blut gelangt. Weil ja auch nicht alles, was wir über die Nahrung und so aufnehmen, ins Blut gelangen sollte. Weißt du, was ich meine? Vielleicht wahrscheinlich über die Lunge eingeatmet oder so. Ich meine, es gibt ja auch sehr viel so Feinstaub, ist zwar kein Mikroplastik, aber es gibt ja auch zum Beispiel Kunststoffabrieb von den Reifen, den wir dauernd einatmen und so weiter und so fort.
Ja, und wir haben im Grunde drei Pforten, wie es reinkommen kann. Das eine ist über die Haut. Wenn du zum Beispiel Cremes mit Mikroplastik hast, dann könnte das über die Haut aufgenommen werden.
Bis in den Blutkreislauf?
Ja klar, am Ende schon.
Du kommst doch über die Haut nicht in den Blutkreislauf, oder?
Also sagen wir mal so, wie sollen denn dann chemische Wirkstoffe wirken, wenn du sie einreibst? Natürlich über die Haut in den Blutkreislauf. Du kannst ja auch Spritzen geben in die Haut, intrakutan. Du kannst Spritzen subkutan geben und die werden natürlich aufgenommen. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist natürlich über die Lunge. Da müssen sie eben diese Alveolen passieren, also diese ganz hauchdünnen Membranen zwischen der Luft und dem Blut. Die sind aber hauchdünn, weil da ja eben alle möglichen Dinge durchgehen müssen. Und das dritte ist halt über die Nahrung natürlich. Und egal wie es passiert, also man hat einfach festgestellt, Plastik, Mikroplastik ist mehr oder weniger überall im Körper. Und man hatte gehofft oder gedacht, gehofft klingt, als wäre das eine Tragödie, das wissen wir ja noch nicht. Aber man hatte bisher gedacht, dass es im Gehirn nicht sei, weil das Gehirn durch eine interessante Funktion, über die wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben, die Blut-Hirn-Schranke, vom Blutkreislauf abgekoppelt ist. Also Blut kommt natürlich auch ins Gehirn, aber es gibt eine funktionelle Trennung, die sehr gut funktioniert, die verhindert, dass Giftstoffe und andere Dinge allzu leicht ins Gehirn kommen. Für Mikroplastik gilt das offensichtlich nicht oder jedenfalls nicht zuverlässig. Also man kann auch im Gehirn Mikroplastik feststellen. Das heißt, auch die Blut-Hirn-Schranke kann dadurch passierbar sein, auch relativ schnell.
Das ist aber nicht gut.
Ja, jetzt ist die Frage, warum nicht? Also deine Studie gibt ein erstes Indiz dafür, dass Mikroplastik, es gehört ja nicht in den Körper.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass es schlimm ist. Deine Studie gibt einen ersten Hinweis, dass es nicht gesund ist.
Gut, jetzt könnte man sagen, Kokain gehört auch nicht in den Körper.
Es gibt auch Leute, die behaupten, es sei da auch nicht gut dort untergebracht.
Ich würde sehr stark vermuten, dass es nicht gut wäre. Ich wollte nur sagen, wir Menschen packen ja alles Mögliche in unseren Körper, was jetzt nicht, Pestizide gehören ja auch eigentlich nicht in den Körper.
Ja.
Also die Frage ist, wie schlimm ist es und wie dauerhaft schlimm ist es, ne?
Genau. Und ich würde jetzt eben einfach eine zweite Studie in den Hut werfen, die ich gefunden habe. Da geht es aus der Zeitschrift Chemospheres. Die haben untersucht, aber in einer Zellkultur mit menschlichen Darmkrebszellen. Darmkrebszellen. Also da haben sie auch Mikroplastik gefunden. Also Darmkrebszellen, überhaupt Krebszellen, sind ja welche, die sich recht ungehemmt teilen. Das ist ja das Problem an diesem Zelltyp.
Genau. Eigentlich sind doch Darmkrebszellen Darmzellen, die einfach nur nicht mehr aufhören, sich zu teilen, richtig?
Die haben zwei Eigenschaften nicht mehr, die andere Zellen haben. Das eine ist, sie können sich unendlich teilen. Sie sind potenziell unsterblich. Deswegen haben wir Zellen von einer Frau, die Helga Laxis, und der aus ihrem, ich glaube, Gebärmuttertumor ohne ihr Wissen Zellen rausgenommen wurden, die heute als Standardkulturzellen in allen Laboren dieser Welt gelten. Das heißt, es gibt heute sehr viel mehr Zellen von Helga Lachs, als es sie jemals gegeben hat. Mhm. Und das ohne ihre Zustimmung, was auch ein bisschen, also sie ist an dem Tumor gestorben. Und die Zellen leben eben noch immer, viele, viele, viele Jahrzehnte später. Und die zweite Eigenschaft, die Krebszellen nicht mehr haben, sie lassen sich nicht hemmen durch andere umgebende Zellen. Normalerweise fügen sich Zellen in ein Zellgefüge ein und hören auch auf, sich zu teilen, wenn da einfach kein Platz mehr ist. Mhm. Und die Tumorzellen setzen sich einfach durch und wachsen einfach hemmungslos weiter. Deswegen tötet ein Tumor am Ende möglicherweise seinen Wirt, weil er einfach immer weiter wächst. So, und jetzt hat man eben in diesen Darmkrebszellen Mikroplastik und hat zwei Dinge feststellen müssen. Also erstmal, es wurde nicht abgebaut in der Zelle, weil das würde man ja eigentlich erwarten. Also in den Zellen gibt es Lysosomen, das sind so eine Art Magen der Zelle. Mhm. Und dieser Magen nimmt Dinge auf, die da nicht hingehören. Irgendwelche Fremdkörper, irgendwelche Verunreinigungen, irgendwie irgendwas und verdaut das. Also eigentlich werden wir mit Fremdkörpern in der Zelle selber ganz gut fertig.
Wenn er sagt verdaut, also bei uns, wenn wir es verdauen, da wissen wir ganz genau, es gibt Enzyme, es gibt Magensäure und so weiter und so fort. In der Zelle sieht das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
Ja, in der Zelle sieht es anders aus. Das ist ein großes Geheimnis, jedenfalls für mich. Aber jedenfalls am Ende ist der Stoff, der von diesen Lysosomen aufgenommen wird, einfach zerstört und unschädlich gemacht.
Nun ist es ja kein Geheimnis, dass unser Körper aus biologischem Material besteht und Kunststoff eben nicht. Ne? Also gut,
genau.
Da ist auch irgendwo Kohlenstoff drin, aber eben andere Verbindungen.
Genau, und das scheint eben das Problem zu sein. Damit kommen diese Lysosomen nicht zurecht. Mhm. Und insofern wird er nicht abgebaut. Und er wird einfach, wenn sich Zellen teilen, weitergegeben. Er wird aufgeteilt und weitergegeben. Und das ist jetzt ein bisschen beunruhigend. Das heißt, wir werden das Zeug nicht los, wenn es meinem Körper ist, unter normalen Umständen. Und jetzt gibt es ein Indiz, wiederum ein Indiz. Wir befinden uns ganz, ganz am Anfang dieser Mikroplastikforschung. Mhm. Was erstaunlich ist, weil das schon lange als Problem zumindest verdächtigt ist. Es deutete sich an, dass vor allen Dingen die kleinen Mikroplastikteile, also nicht die großen, sondern wirklich die kleinen, das Verhalten dieser Krebszellen verändern und dass sie deren Migrationsverhalten verstärken. Und Migration heißt in dem Fall nichts anderes als Wanderung und damit Metastasierung. Mhm. Wenn das aber so sein sollte, dass Mikroplastik nicht dazu führt, dass Zellen zu Krebszellen werden, aber dazu führt, dass Krebszellen wanderungsfreudiger werden, dann wäre das ein Problem. Das ist nur ein Indiz, es ist ein Indiz aus der Petrischale, aber es ist schon ein starkes Indiz. Also diese Wissenschaftler haben weitere Tierversuche initiiert, also man wird mehr wissen in Kürze, aber zumindest das Indiz geht in eine unangenehme Richtung.
Also das ist beunruhigend genug. Zusätzlich beunruhigt mich, dass selbst ich mit meiner überbordenden Fantasie und der Lektüre hunderter Science-Fiction-Bücher mir jetzt im Moment nicht vorstellen kann, wie wir eine Lösung dagegen finden, in akzeptabler Zeit. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass wir unsere Zellen genetisch verändern, sodass dann die Zellen dann natürlich mit Mikroplastik klarkommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man, in den 90ern gab es ja immer diese große Idee, wir bauen jetzt Nanoroboter. Also Roboter, die so klein sind, aber dass sie einfach was machen können, wie zum Beispiel Mikroplastik aus der Blutbahn fischen oder aus den Zellen. Aber das, glaube ich, ist alles nicht praktikabel während der nächsten, sagen wir mal, 50 Jahre, schätze ich. Und wenn wir jetzt ab morgen gar keine Kunststoffe mehr einsetzen würden, ist das, glaube ich, auch relativ egal, weil wir ja so viel Kunststoff in den Meeren dieser Welt geparkt haben und überall sich jetzt schon eine Atmosphäre befindet, dass alle Lebewesen, die es heute gibt, oder zumindest alle Säugetiere sowieso Mikroplastik im Körper haben werden, weil es wahrscheinlich ja Jahrtausende dauert, bis das, was alleine jetzt schon in der Biosphäre ist, abgebaut werden kann.
Naja, also man könnte jetzt trotzdem statt deiner sehr optimistischen Folgebekämpfung ganz kurz mal über die Ursachen nachdenken.
Nachdenken kannst du so viel du willst. Ich will aber wissen, wie man es los wird.
Moment, Moment. Aber ich habe ein paar Zahlen gefunden, die mich einfach verblüfft haben, weil wenn ich an Mikroplastik denke, denke ich an Einwegplastiktüten und Einwegplastikflaschen, die ich dann irgendwo in den Wald werfe, was ich ausdrücklich nicht tue, die sich dann im Laufe der Zeit zu Mikroplastik zersetzen und dann ein Problem sind, weil sie ins Trinkwasser gehen oder so.
Ja.
Das ist aber überhaupt nicht der springende Punkt, was mich sehr überrascht hat. Gib doch mal einfach eine lustige Schätzung ab, wo das meiste Mikroplastik herkommt.
Wo es herkommt?
Ja, bei uns in Deutschland. Diese Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, war nicht abgesprochen.
Genau. Es kann jetzt ja nicht mehr aus dem Müll kommen. Weiß ich nicht. Abrieb von Plastikflaschen?
Abrieb von Reifen. Von Autoreifen.
Achso, das habe ich doch vorhin,
schon gesagt. Ja, ja,
aber das hast du jetzt darauf reagiert. Deswegen habe ich gedacht, das zählt nicht.
Ja, aber ich bin ja nicht fair dir gegenüber.
Achso, okay, alles klar.
Also, ich habe eine Untersuchung vom Fraunhofer-Institut gefunden und die listen einfach die häufigsten Dinge auf. Und das häufigste ist, nur um die Dimensionen mal klar zu machen, Angabe in Kilogramm pro Jahr pro Kopf. Pro Jahr, pro Kopf, das ist ja, ne, also pro Person, so. Das eine ist Reifen 1,3 Kilogramm. Mikroplastik wurde durch Reifenabrieb in die Luft gesetzt oder auf die Straße und dann ins Trinkwasser oder über Schnee, der weggeräumt wurde, dann ins Trinkwasser oder wie auch immer. Für uns beide sind es schon 2,6 Kilo. Das ist ja schon eine riesige Menge. Die nächste große Nummer ist dann Abfall mit 0,3 statt 1,3. Dann kommt Asphalt mit 0,2. Dann kommen auch so lustige Sachen wie Schuhsohlen mit 100 Gramm pro Jahr und Kopf. Oder Kunststoffverpackungen kommen aber auch erst an achter Stelle. Also man sucht die Ursachen an der falschen Stelle. Ich sehe ab heute, nachdem ich diese Tabelle gesehen habe, so Leute mit quietschenden Reifen noch bösartiger als bisher schon.
Ja, ich glaube, dass die quietschenden Reifen zwar das Ganze schlimmer machen, aber schon das normale Fahren eben es schlimm genug macht. Sagen wir mal so. Mir hat mal ein Forscher dazu gesagt, Sie haben doch auch Reifen. Und Sie wissen ja, wie schnell so ein Profil runter ist. Mhm. Was glauben Sie, wo das hin ist?
Ja, ja, nicht also auf dem Recyclinghof jedenfalls.
Richtig. Und dieser selbe Forscher hat mir dann auch gesagt, diese Zahlen, die du jetzt gesagt hast, ne? Solche Zahlen hatte der auch. Und er sagte, klar. Aber jetzt ist es so, dann gibt es Mikroplastik, das ist noch viel kleiner. Und es wird jetzt noch gar nicht gemessen. Also das, was vielleicht am schädlichsten ist, dafür gibt es dann manchmal auch gar keine Grenzwerte, weil man das gar nicht gut messen und kontrollieren kann.
Und das ist ja genau unser Problem. In dieser Untersuchung war die Rede von ungefähr 450.000 Tonnen pro Jahr Mikroplastik. Aber das Kleine oder von Plastik, also Makroplastik und Mikroplastik, 75% davon sind Mikroplastik. Und das ist unser Problem, nicht das Makroplastik, sondern das Kleine. Und innerhalb dieser Gruppe des Mikroplastik oder eben die kleinere Gruppe ist dann Nanoplastik. Die sind dann kleiner als ein Mikrometer. Die kannst du dann überhaupt nicht mehr messen. Die sind aber wahrscheinlich das Hauptproblem. Oder wenn es ein Problem gibt gesundheitlich, dann dürften die das sein. Und wenn wir jetzt über Lösungen nachdenken, dann gibt es natürlich einmal Ursachenvermeidung, klar, Autoreifen verbieten, also Autos, also alles. Das zweite ist aber, man könnte ja auch versuchen, die aus dem Trinkwasser herauszuklären. Das könnte man auch theoretisch tun mit einer vierten Klärstufe. Aber es kostet wahnsinnig viel Geld. Ich bin für die vierte Klärstufe, weil damit auch Medikamentenreste, die Leute in der Toilette entsorgen oder sonst wo, weil die dann auch ausgefiltert würden. Aber die vierte Klärstufe kostet sehr, sehr viel Geld. Und je kleiner das Mikro- oder Nanoplastik ist, desto weniger wird es durch diese Klärstufen natürlich aufgefangen.
Ja, und es gibt noch was, von dem du noch nichts weißt, weil du meinen anderen hervorragenden Podcast von der Erde ins All nicht hörst.
Doch, doch, das stimmt ja so nicht, aber nicht zeitnah.
Okay, also du hörst nicht jede Folge, sonst hättest du wahrscheinlich die Folge gehört, die ich über CDU1 gemacht habe. CDU1 ist ein Gefährt und der Projektleiter dieses Gefährts, der Visionär dahinter heißt Franz Philips, das ist auch der, von dem ich die Geschichten über den Reifenabrieb wusste. Der hat nämlich sich auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt und hat gedacht, er ist Ingenieur, er muss irgendwas tun. Und er hat einen Prototyp gebaut, eben CDU1, wo er versucht, Emissionen möglichst zu vermeiden. Und unter anderem auch den Abrieb der Reifen. Also das Auto ist quasi, das sieht aus wie ein totales Sportsauto, ist aber nicht gebaut, damit es besonders schnell fährt. Also die Reifen sind zum Beispiel auch so verschalt. Ja, da geht fast bis zum Boden, geht auch an der Seite der Reifen so eine Plastikverkleidung und so, weil die mehr oder weniger einen gigantischen Staubsauger in den Reifen drin haben, der den Abrieb, der da entsteht, dann einsaugen, damit der nicht in der Umwelt landet und so. Ganz großartig.
Man ahnt allerdings, dass der Energieverbrauch dieses Autos einen Hauch größer ist als von den meisten anderen.
Ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil der ziemlich gut mit Rekuperation auch arbeitet, also dem Rückgewinnen beim Bremsen und so weiter. Also das ist wirklich faszinierend. Ich werde mal in der Beschreibung dieser Folge von Das Gehirn und der Finger mal auch die Folge von CDU1 verlinken. Dann kannst du sie hören, aber auch alle, die jetzt zuhören, können sich darüber nochmal informieren. Aber das Interessante ist eben, das sind natürlich so ein Forschungsfahrzeug, ist ein Unikat. Das macht dann das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Hoffnung, dass dann irgendwann aus der Industrie Nachfragen kommen, weil zum Beispiel stärkere Richtlinien eingeführt werden. Also weil die Grenzwerte strenger sind oder weil man zum Beispiel eine neue Art von Mikroplastik, eine neue Größe zum Beispiel auf einmal reguliert, die bisher nicht reguliert wurde. Und dann könnten eben Zulieferer oder Autobauer sagen, oh Moment mal, jetzt brauchen wir ja schnell irgendwas. Ja, und da gibt es natürlich viele Maßnahmen in so einem Auto. Die mussten zum Beispiel eine besondere Bremse einsetzen, damit man es überhaupt schafft, sozusagen an den Abrieb ranzukommen, den man absaugen will. Weil sonst wäre die Bremse im Weg.
Bei einem herkömmlichen Auto.
Genau, ja, weil da ist dann die Scheibe davor und so. Also wirklich hochspannend. Aber wie gesagt, auch das ein absoluter Prototyp, weit, weit weg davon, dass das jemals jetzt in Serie geht. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, auch wahrscheinlich dann am Ende würde das die Autos teurer machen, so wie es bei dir die Klärwerke teurer machen würde, diese Klärstufe.
Ja, natürlich. Hier, ne? Natürlich. Aber um jetzt nochmal die Relevanz, die Größe des Problems, also mich hat diese Zahl von 1,3 Kilogramm pro Kopf und Jahr, also wirklich verblüfft. Also ich habe das für viel weniger gehalten. Und ich habe jetzt eine Schätzung gelesen, die mich aber irritiert. Also die irritiert meinen gesunden Menschenverstand. Aber vielleicht ist es doch richtig. Die schätzen, dass wir jeden Tag 0,1 bis 5 Gramm Mikroplastik aufnehmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir dieses auch im Körper speichern. Aber das wäre schon eine sehr, sehr große Menge. 5 Gramm sei, steht in dem Artikel drin, das Gewicht von einer EC-Karte. Für unsere jüngeren Zuschauer, Zuhörer, Kreditkarte oder Mitgliedskarte im Fitnessclub, aber jedenfalls aus Plastik. Und dass wir diese Menge täglich aufnehmen, deutet ja an, dass man ein Problem haben könnte.
Aber das wären ja dann im Jahr auf 365 Tage, wären es 1825 Gramm nach dieser Rechnung. Das wären dann 1,3 Kilo, wären es nicht, es wären dann 1,8 Kilo, also 500 Gramm für irgendwas, was bisher noch nicht gemessen wurde.
Aber ich finde die Zahl, also 0,1 bis 5 Gramm heißt ja Riesenspannweite. Aber man kann sich ja schon vorstellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Leben auf der Alm und dem Leben in Castrop-Rauxel oder gar in Berlin-Mitte. Und das sind sehr hohe Zahlen. Und was man auch weiß, um jetzt noch ein Faktum reinzuhauen, es gibt schon ältere Studien an Zebrafischen und an Mäusen und man weiß, dass größere Mengen von Mikroplastik in diesen Tieren zu häufigeren, zu chronischen Entzündungen führen kann und dass es die Mikrobenbesiedlung in diesen Tieren verändern kann. Das sind Kann-Begriffe, aber dieses Mikroplastik scheint durchaus was zu machen in unserem Körper. Also wir können überhaupt noch nicht einschätzen, was und mit welcher Konsequenz langfristig. Und wir haben das ja schon länger in unserer Umwelt und wir leben schon länger damit. Also es bringt uns offensichtlich nicht kurzfristig um. Aber wir wissen wirklich noch nicht viel. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir dieses Risiko einschätzen lernen, um dann eben darauf adäquat reagieren zu können.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.